Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Ja, mein Name ist Carsten Klude, ich bin Chefvolkswirt bei MM Warburg & Co. und auch zuständig für die Vermögensverwaltung und freue mich hier heute bei Ihnen zu sein und auf dem Hamburger Börsentag.
Was Ihr erster Eindruck? Es ist ja erst 11, aber First Impression?
Super, ich bin ehrlich gesagt überrascht, wie viel hier tatsächlich schon los ist und wir sind mit dem eigenen Stand vertreten, mit unserem Verteidigungsfonds, den wir aufgelegt haben, was wir auch für interessante Gespräche schon geführt haben und man hat wirklich den Eindruck, die Leute sind auch gut vorbereitet. Also sonst hat man ja immer den Eindruck, ja, Deutschland, da interessiert sich kaum jemand für Aktien und für Kapitalanlage. Dieses Bild wird hier eindeutig widerlegt.
Ja, das glaube ich auch. Mein Name ist Peter Heinrich vom Börsenradio. Wir stehen genau vor der Halle, vom Eingang. Das ist ja der alte Handelssaal sozusagen der Börse. Ich bin ja auf vielen Börsentagen unterwegs und ich glaube, Hamburg ist eine der wertvollsten, für Vermögensverwalter der wertvollsten Börsentage. Man merkt, Hamburg hat Geld und selbst die Jungen, die mitkommen, 15-Jährigen, die 18-Jährigen, die 22-Jährigen, die haben schon eine Finanzausbildung von Hause aus mitgebracht. Das ist, glaube ich, der Unterschied von vielen anderen Börsentagen.
Wäre jetzt auch mein Eindruck. Interessant auch tatsächlich die Altersstruktur hier, weil Sie haben von jung bis alt wirklich ein ganz, ganz breites Spektrum. Und wie gesagt, sowohl die Jungen als auch die Alten, die sind schon wirklich auch sehr gut informiert, stellen viele richtige und wichtige Fragen. Also insofern ist das jetzt hier sicherlich keine vergebene Zeit, die man hier aufwendet.
Steigen wir tief ein in die Börsen. Die September-Inflation in den USA ist höher. Der Shutdown blockiert die Oktoberdaten. Die Verbraucherpreise stiegen aber weniger stark als erwartet, wie das BLS, also das Büro Labor Statistik mitteilte, erhöhten sich ja, der Wert auf 3% nach 2,9% im August. Jetzt ist ja Shutdown. Die Zahlen sind eigentlich veraltet, oder? Die Börse, denen ist es egal, oder?
Ja, der Börse war es ja, die war ja glücklich, dass es überhaupt mal wieder Zahlen gab, weil wir ja doch durch den Shutdown momentan so ein bisschen das Problem haben, dass es gar nicht so viele Daten gibt. Und insofern haben wir uns natürlich alle drüber gefreut, dass jetzt mal wieder ein bisschen Futter da war für uns alle. Und Sie haben ja gesagt, die Zahlen mit 3,0% unauffällig, also unaufgeregt. Ich sag mal, wenn man sich nochmal in Erinnerung ruft, was nach dem Liberation Day Anfang April doch für Schreckensszenarien da an die Wand gemalt wurden. Wirtschaftlicher Einbruch, Inflation, die wieder durch die Decke geht, muss man ja sagen, davon ist bis heute eigentlich nichts zu sehen.
Warum ist das so? Haben sich die ganzen westlichen Analysten geirrt?
Es sieht danach aus, würde ich sagen. Also Analysten und Volkswirte, klar, ich sag mal, die gehen so ein bisschen nach Textbuch vor. Ne? Das, was man mal an der Uni gelernt hat, da weiß man, okay, ein Zoll wirkt wie eine Steuer.
Immer noch?
Ja, ich glaube.
Es gab ja auch durch Minuszins dann ein Ding, was eigentlich nie laut, also jemand, der aus der Universität kam, sagt, das darf nicht sein, das gibt es eigentlich gar nicht und trotzdem hat es funktioniert.
Definitiv. Aber ich sag mal, in der Ausbildung, glaube ich, sind natürlich nach wie vor, ich sag mal, die alten, in Anführungszeichen, Theorien, die werden halt auch immer noch gelehrt. Und ich sag mal, all die Jüngeren, die jetzt so nach und nach reinwachsen in die Jobs und die mit so einer Situation konfrontiert werden, wie jetzt mit den Zöllen und mit einem möglichen Handelskrieg, ja, die suchen ja erstmal händeringend nach einem Skript, nach dem Motto, okay, woran kann ich mich orientieren? Was sagt denn so eigentlich die Theorie? Und dass dann aber die Realität eben möglicherweise anders aussieht, vielleicht auch ganz anders, das lernt man dann erst. Also insofern, ich mache das jetzt schon sehr lange. Deswegen bin ich nicht unfehlbar, um Gottes Willen. Ich mache auch meine Fehlprognosen. Aber ich sag mal, ich war halt auch zugegebenermaßen im April schon weniger skeptisch. Nicht, weil ich es besser wusste, sondern weil ich halt auch den Eindruck hatte, ich sag mal, dass das, was in den Lehrbüchern steht, nicht eins zu eins sich auch auf die Wirtschaft überträgt und dass die Flexibilität, und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, also die Anpassungsgeschwindigkeit von Unternehmen, die ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten deutlich größer geworden. Und deswegen sind vielleicht die Dinge, die man so eigentlich aus der Theorie heraus erwarten würde, die kommen dann entweder gar nicht, sie kommen abgeschwächt oder sie kommen vielleicht auch erst mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung.
Da habe ich vor kurzem eine schöne Geschichte gehört vom Chef der Landesbank Baden-Württemberg für Businesskunden. Baden-Württemberg, Stuttgart, er hat alle Autokunden natürlich. Und Sie sagten ja gerade die Anpassungsgeschwindigkeit. Fazit oder Schlussfazit, Kernaussage war eigentlich, Sie wissen, Veränderungen kommen, es geht mittlerweile schnell. Beispiel war, Sie müssten sich committen für einen chinesischen Kunden, der sagt, wir wollen es aber in 3 Monaten haben. Und die haben dann gesagt, wir brauchen aber 5. Nein, dann kriegt ihr den Auftrag nicht. Und siehe da, es ging in 3 Monaten. Also die Firmen sind anpassungsfähig, zwar 24 Stunden, 7, man muss mal was tun, aber es funktioniert. Also die Kunden sind anpassungsfähig. China, und da sind wir eigentlich beim China. China hält eigentlich die seltenen Erden Bazooka scharf. Wie abhängig sind wir denn von China? Und das Weiße Haus hat ja ein Treffen von US-Präsident Trump und Chinas Präsidenten Xi angekündigt. Trump erwartet einen, Zitat, Handelsdeal Sollte dieser nicht erreicht werden, könnte das schwere wirtschaftliche Konsequenzen haben. Ich glaube, der irrte sich. Er meinte schwere wirtschaftliche Konsequenzen für China, wahrscheinlich für sich selber.
Ich sag mal, das gehört natürlich im Vorfeld eines solchen Treffens dazu, gerade bei Trump, dass er dann natürlich Stimmung macht und dann auch wieder über Truth Social wahrscheinlich dann im Vorfeld auch vielleicht wieder Druck aufbaut, wie er das so gerne tut. Daran sollten wir uns gewöhnen oder vielleicht auch schon gewöhnt haben, dass das von ihm, das gehört einfach mit dazu. Das ist sein Politikstil. Ja, wir sind wahnsinnig stark von China abhängig, so oder so. Und beim Thema der seltenen Erden natürlich noch mehr, weil wir dieses Thema ja in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten, muss man besser sagen, ja völlig vernachlässigt haben. Weil wir auch gesagt haben, okay, diese dreckige Produktion, die passt eigentlich nicht zu dem, wie wir uns hier volkswirtschaftlich aufstellen wollen. Bei uns spielt das Thema Klima schon eine größere Rolle. Also sind wir ganz froh, wenn die Chinesen das machen. Da hat man aber natürlich immer darauf gesetzt, dass Lieferketten funktionieren und China das, was es produziert und herstellt, dann natürlich auch ausführt. Und in einer Situation, in der wir uns jetzt befinden, wo natürlich so der internationale Handel, ich sag mal, so ein bisschen ins Feuer gerät, hat man wahrscheinlich nicht damit gedacht, dass China das auch als Druckmittel verwenden kann. Und das tut es jetzt. Und jetzt merken wir, wie abhängig wir sind in vielen Bereichen. Da geht es auch wieder um unsere eigene Verteidigungsfähigkeit. Das heißt also, seltene Erden sind eben für die Rüstungsindustrie sehr, sehr, sehr wichtig, aber eben auch beispielsweise für die Autoindustrie. Insofern betrifft uns das natürlich schon sehr stark, was dort in China passiert und vor allen Dingen auch, wie China sich mit den USA versteht, aber auch mit Europa und der EU. Und auch da muss man ja sagen, gibt es momentan sehr viele Friktionen. Politisch, wenn man das nachvollziehbar hält, wirtschaftlich kann das ein großes Problem werden für uns.
Ja, ja, man sieht es ja an VW. Irgendwelche Chips fehlen, warum auch immer, China macht irgendwas dicht, dann haben wir wieder Lieferkettenprobleme wie eigentlich in Corona-Zeiten, ne?
Das ist definitiv so. Ich war diese Woche auf einem großen Logistikkongress in Berlin von der BVL und genau da wurde über dieses Thema auch sehr ausgiebig drüber gesprochen und eigentlich der Eindruck war, ja, man hat, ich sag mal, zu Corona-Zeiten schon gesagt, wir haben Probleme mit den Lieferketten, wir müssen sehen, dass wir, ich sag mal, die Lieferketten anders aufstellen, lokaler auch aufstellen. Das Gefühl ist aber, in den letzten 4-5 Jahren ist da gar nichts passiert.
Ja.
Es geht den Unternehmen primär weiterhin darum, wo letztendlich die Vorprodukte am günstigsten sind. Ohne aber zu bedenken, dass da möglicherweise Probleme auftauchen können. Und jetzt ist man vielleicht das zweite Mal in einer Situation nach Corona, wo man sieht, wie anfällig die ganze Wirtschaft ist für dieses Lieferkettenproblem.
Ja, wenn Trump seinen Deal verkackt, immer klare Worte, dann trifft das ja auch Europa.
Definitiv. Weil Europa kann natürlich nicht, ich sag mal, unabhängig von den USA agieren. Wir sind da einfach, das muss man so klar sagen, in so einer sehr unangenehmen Sandwich-Position. Wir sind auf die Amerikaner angewiesen als sehr wichtigen Handelspartner, aber genau genommen natürlich auch auf China. Und dementsprechend können wir es uns eigentlich gar nicht leisten, mit dem einen oder dem anderen oder sogar mit beiden es zu verderben. Dann haben wir hier natürlich ganz, ganz erhebliche Probleme.
Der Shutdown in den USA. Mich als Europäer, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich habe amerikanische Verwandte, ich habe telefoniert ab und zu mit ihnen. Also Ämter und Nationalparks bleiben zu. Das ist ja easy. Bauprojekte liegen lahm. Okay, kann man sich auch noch vorstellen. Flüge fallen aus, klar. Manche Fluglosen müssen arbeiten, obwohl sie kein Geld kriegen. Viele sind krankgeschrieben. Ich glaube, 3 Wochen hält es jetzt mittlerweile an, diese Haushaltssperre. Es ist bereits der zweitlängste Shutdown in der Geschichte des Landes. Nummer 1 hat Trump. Der längste dauerte 35 Tage und fand 2018 während Präsident Trumps erster Amtszeit statt. Ein Ende ist ja nicht abzusehen momentan. Die Schuldigen sind natürlich nicht Trump, sondern die Demokraten. Aber die Börse interessiert überhaupt nicht.
Börse interessiert das Thema gar nicht, bestenfalls am Rande.
Weil keine dieser Firmen, dieser Beamten börsennotiert ist.
Genau, natürlich gibt es natürlich schon viele Unternehmen, die von Regierungsaufträgen ja auch abhängig sind und dementsprechend auch darauf angewiesen sind, dass da wieder auch Aufträge fließen. Die Börse guckt, glaube ich, im Moment natürlich auf dieses Thema einerseits, dass man sagt, ja, 3 Wochen, das ist jetzt noch nicht die Welt. Also wir wissen zwar, dass das wirtschaftlich bremst, aber normalerweise werden diese negativen Effekte, wenn der Shutdown dann beendet ist, auch sehr schnell wieder aufgeholt. Und Sie hatten ja das Beispiel des längsten Shutdowns auch genannt, Ende 2018 bis Anfang 2019. Ich glaube, ökonomisch gesehen, wenn man sich die Daten von damals nochmal anschaut, wird man sagen, war da was? Und darauf setzt die Börse natürlich auch. Problem bekommen wir dann, wenn dieser Shutdown, ich sag mal, ins Unendliche geht. Momentan hat man ja nicht den Eindruck, dass da irgendwie weder Demokraten noch Republikaner größere Anstrengungen unternehmen. Irgendwann wird es ein Thema werden.
Naja, ich meine, man vermutet ja, dass Trump es gerne durchzieht und dann vielleicht nochmal 10.000 weitere Beamten einfach entlässt.
Das mag so sein. Also keiner von uns weiß natürlich genau, was Trump da wirklich vorhat. Für ihn wird es natürlich in erster Linie auch darum gehen, die Demokraten schlecht aussehen zu lassen und denen die Schuld dafür geben zu können, denn wichtig ist, wir kriegen die Midterms im nächsten Jahr und da wollen natürlich die Republikaner auch ihre Mehrheiten verteidigen und wenn ihr Standing in der Bevölkerung darunter leidet, dann wird das schwierig werden, dann werden natürlich die Demokraten hier möglicherweise Zugewinne erzielen. Also deswegen, ich glaube auch nicht, dass Trump das zu sehr auf die Spitze treiben wird, dieses Thema.
Wäre das aber ein Modell eigentlich für Europa und für Deutschland?
Ein Shutdown?
Also ja, dann wird es vielleicht den Menschen bewusster, mit dem Geld sensibler umzugehen?
Na gut, bei uns sind die institutionalen Rahmenbedingungen nicht so, dass es einen Shutdown geben
müssen bezahlt könnte. Werden, egal ob sie arbeiten oder nicht. Also insofern,
genau, und da gibt es eben nicht diese Obergrenzen, die erreicht werden, wo man sagen kann, okay, also wenn der politische Gegenüber da nicht mitzieht, dann geht uns das Geld aus. Also das, so eine Situation haben wir zum Glück bei uns noch nicht. Also keine Blaupause für Europa, glaube ich.
Ja, die Berichtssaison läuft. Mittwoch, Donnerstag kommen 5, glaube ich. Mal nachschauen. Also Microsoft, Meta, Alphabet, Apple, Amazon. 5 der größten US-Technologieunternehmen. KI-Boom wird weitergehen, oder? Was erwarten Sie?
Sieht ja bisher danach aus. Also die Berichtssaison, wir haben jetzt ungefähr ein Drittel der Unternehmen aus dem S&P, die Zahlen vorgelegt haben, die waren wieder sehr gut. Wir haben mehr als 80% der Unternehmen, die die Gewinnerwartungen übertroffen haben. Das hatten wir in den vergangenen Quartalen auch. Wir haben auch sehr viele Unternehmen, die die Umsatzerwartungen übertreffen, auch ungefähr 80%. Das waren in der Vergangenheit eher bestenfalls 70%. Also insofern eine doppelt gute Entwicklung. Da hilft sicherlich auch der schwache US-Dollar. Also von der Seite aus sieht man, dieses ganze Thema wirtschaftliche Abschwächung, Diskussionen um mögliche Rezession. In Unternehmen geht es gut. Und wir hatten ja anfangs über die Anpassungsfähigkeit und die Flexibilität der Unternehmen gesprochen. Und das sieht man bei den Zahlen, finde ich, schon sehr deutlich. Also die Gewinnentwicklung in Amerika, im Unterschied zu Europa, muss man auch ganz klar sagen. Also wir haben hier weiterhin deutlich steigende Unternehmensgewinne in Amerika. Und in Europa haben wir weiterhin nur stagnierende Unternehmensgewinne. Und das ist der Unterschied. Es hat der Börse nicht geschadet in diesem Jahr. Aber normalerweise sind Gewinne natürlich eigentlich der entscheidende Faktor für die Kursentwicklung. Und
ja, aber dreht sich das nicht endlich mal? Ich meine, die ganze Welt schaut da drauf und sagt, hey, was ist denn mit euren Investitionen? Da müsst ihr doch mal sich das langsam drehen und eigentlich dann auch die Einkaufsmanager-Indizes wirklich richtig drehen. Wir hatten jetzt so ein kleines
Flackern,
könnte man sagen.
Genau, die Frühindikatoren und die Einkaufsmanager waren jetzt in den vergangenen Tagen, die waren gut. Aber ich sage mal, ein wirkliches Durchstarten der Wirtschaft ist in Europa nach wie vor eigentlich nicht zu sehen. Wir sprechen ja für das nächste Jahr davon, nach einer wahrscheinlich erneuten Stagnation in Deutschland, dass wir Wachstumsraten von 1,5% erreichen. Darüber können wir uns freuen, weil in den vergangenen 5 Jahren nichts passiert ist. Aber das ist natürlich immer noch verhältnismäßig wenig. Und in Amerika rechnen wir weiterhin mit mehr Wachstum. Und das werden wir auch an den Unternehmensgewinnen dann auch wiedersehen. Und ich glaube einfach, dass die Erwartungen, was europäische Unternehmen angeht und Gewinnentwicklungen, wie in den vergangenen Jahren auch einfach zu optimistisch sind und wir da wahrscheinlich auch wieder auf den Boden der Tatsachen zurückrufen. Nicht in allen Bereichen, also ganz klar. Die traditionellen, also alles, was sehr konjunkturzyklisch ist, Auto, Chemie, Maschinenbau, die werden Probleme auch nächstes Jahr haben. Verteidigung, Rüstung, die profitieren natürlich schon von den Ausgaben des Staates. Also insofern, da werden wir eine zweigeteilte Entwicklung haben.
Ja, Sie haben ja auch in Ihrem Haus einen Defense-Fonds aufgelegt.
Aus dem Grund eben auch, ne? Weil wir gesagt haben, das ist hier einerseits eine geopolitische Zeitenwende, die wir haben und die wird nicht nach einem oder zwei Jahren abgehakt sein, sondern das wird die nächsten 10 Jahre wahrscheinlich, mindestens 10 Jahre so weitergehen.
Also die Aufträge gehen ja in die Ewigkeit hinein.
Ganz genau. Die Aufträge kommen jetzt schon und wenn man sich vor Augen hält, wir wollen bis zu 5% des Bruttoinlandsproduktes in Verteidigung stecken, dann bedeutet das, dass die Verteidigungsetats in den nächsten 10 Jahren weiterhin auch vorhersehbar wachsen. Das heißt, da hat man ganz wenig Zyklizität. Also da, wo wir sonst immer drauf achten, gibt es eine Rezession, das Auf und Ab der Konjunktur, das spielt eigentlich in diesem Bereich eine nur untergeordnete Rolle.
Samstag, 25. Oktober 2025, Börsentag Hamburg. Wir hatten ja vor letzte Woche, 3 Tagen so das Gefühl, es fällt richtig ab, die Börsen, DAX unter der 100-Tageslinie. Und jetzt am Freitag, hurra, die Jahresrallye oder die Weihnachtsrallye ist schon da. Ja, wo stehen wir denn jetzt?
Diese zwischenzeitlichen Auf und Abs, vor allem auch die Abs, die gehören ja natürlich zur Börse mit dazu. Und dass man dann, gerade weil es auch schon gut gelaufen ist, immer befürchtet, da könnte noch mehr Negatives kommen, das ist, glaube ich, auch völlig normal. Auf der anderen Seite, wenn man sich mal überlegt, was hat in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten wirklich nachhaltige Kursrückgänge ausgelöst? Es waren ja meistens Rezessionen, es war eine restriktive Geldpolitik, also Zinserhöhung von Notenbanken, es waren exogene Schocks wie Kriege etc. Davon sehen wir momentan ja zum Glück wenig. Ne? Also Rezession, die Wirtschaft läuft nicht gut, aber wir sind nicht in einer Rezession. Wir haben Wachstum, moderates Wachstum. Die Inflation ist niedrig, in Amerika mit 3%, ja, aber auch viel niedriger, als man es befürchtet hat. Unternehmensgewinne entwickeln sich positiv. Exogene Schocks haben wir wenig eigentlich. Zumindest nicht so stark, dass die sich in irgendeiner Form auf die Wirtschaft jetzt gravierend auswirken. Also insofern würde ich sagen, der Börsenzug wird auch weiterfahren. Da darf man sich eben auch durch die negativen Schlagzeilen dann nicht aus dem Konzept bringen lassen.
Okay, Börsenzug fährt immer weiter, aber mit welcher Lok?
Mit der E-Lok und auf dem Weg nach vorne, also eher in Richtung weiter steigender Kurse und nicht, wir fahren nicht rückwärts.
Also, hat Tempo drauf.
Genau.
Momentum sozusagen. Herr Klute, ich danke Ihnen.
Sehr gerne. Bis bald.
Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.